dieses Argument, dass die Sprache aus sich selbst heraus also die Moral darstellt. Da haben Sie eben gesagt, dass es eben in der Sprache gewisse Worte gibt, zum Beispiel, die eine Moral infizieren. Aber die Moral ist das sozusagen eine Fortführung davon, dass die Sprache selbst immer schon eine Moral beinhaltet, zum Beispiel in dem Sinne, dass sie sinnvoll und von sinnlosen Sätzen unterscheidet oder dass eine gewisse Satzbau einfach zum Beispiel präferiert. Oder das wäre wahrscheinlich das Grund.
Ja, das ist grundsätzlich. Das ist sicherlich das Grundsätzliche. Ja. Aber dann werden wir konfrontiert mit solchen Geschichten, dass wir zum Beispiel sagen, das ist ein helles, ich weiß nicht, eine helle Analyse oder so. Und das heißt, wir präferieren quasi automatisch, wir setzen voraus, dass Licht ist besser als Dunkel. Also, wir sagen dunkle Kräfte, ja. Wir sagen eine Lichteranalyse. Ja. Wir sagen, das ist eine kräftige Leistung. Ja. Wir sagen, das ist so eine machtlose, kraftlose, ja, und so weiter. Ja. Das heißt, in der Artikulationsmöglichkeiten der Sprache ist schon sozusagen tief angelegt bestimmtes Weltbild, ja, bei dem Tag ist besser als Nacht, rechts ist besser als links, ja, und wenn links, dann ist es eine Revolution, ja, dann ist sozusagen die linke Angabe. Aber die Rechte, das ist jetzt gleichzeitig das Recht. Ja, also das ist, was sozusagen rechts ist und was kraftvoll ist. Ja, also so wie die rechte Hand und nicht ohnmächtig, so wie die linke Hand und alle diese Geschichten. Wir können sagen, das ist sozusagen anthropomorph, anthropologisch gesehen. Aber wie kann man die Sprache so reformieren, dass wir diesen Anthropomorphismus wegkriegen? Das ist einfach nicht möglich. Und das bedeutet, dass wir quasi automatisch, wenn wir sprechen, nicht nur bestimmte Regeln wohlgebildete Sprache unterwerfen, sondern auch wenn wir so artikulieren, dass wir verstanden werden wollen, wie unausweichlich dieses elementare Weltbild abrufen, ja, diesen Mythos abrufen, mit dem ganzen System der internen Referenz.
Sprachspieltheorie, wenn die Bedeutung erst durch den Gebrauch konstituiert wird?
Ja, aber dieses Gebrauch muss nicht verstanden werden als ein souveräner Gebrauch. Das heißt, es ist nicht so, dass der souveräne Mensch oder souveräne Subjektivität gebraucht die Sprache, sondern diese Subjektivität wird sozusagen durch die Sprache gebraucht. Ja, das heißt, Wittgenstein versteht den Menschen als einbezogen in eine gewisse Lebensform, ja, sagt er. Diese Lebensform artikuliert seinen Gebrauch der Sprache, und diese Lebensform entspricht einem gewissen Sprachspiel. Man hätte die Möglichkeit, die Sprache souverän zu gebrauchen, nur wenn es möglich wäre, die Lebensform als solche zu reflektieren. Das heißt, wenn der Mensch fähig wäre, in der Sprache selbst und mittels der Sprache die Gesamtheit seiner Lebensform zu beschreiben und zu überblicken. Aber gerade diese Möglichkeit ist dem Menschen noch widerstand verwehrt. Das heißt, ich kann zwar innerhalb meiner Lebensform mich bewegen und verständlich machen, aber die Lebensform selbst kann nicht zur Sprache gebracht werden. Ja. Insofern sagt er eben, dass wenn man nicht sprechen kann, darf man schweigen, und man darf ja schweigen oder muss schweigen, in Bezug auf eben die Grenzen der Lebensform, das heißt, die Lebensform als Ganz ist ja dann unzugänglich. Ja. Das ist der Punkt. Und das bedeutet, dass diese Lebensform ist sozusagen eine Situation, aus der man nicht herauskommt. Insofern, dass man eben in diesem Mythos lebt. Ja? Das ist auch wiederum, kann man sagen, das ist adornistischer, ja? Übergang von der Aufklärung zum Mythos. Das heißt, wenn ich extrem, und das ist eher strukturalistisch, wenn ich extrem aufgeklärt bin, dann bedeutet es nicht, dass ich jetzt verstanden habe, dass das, was ich sage, vernunftgeleitet ist. Also, letzte Wahrheit der Aufklärung ist zu verstehen, dass ich nur das sagen kann, was sich sagen lässt. Ja? Im Grunde ist es also sozusagen der letzte Stand des Aufgeklärtseins. Ja? Das heißt, alles und alles, was sich sagen lässt, ja, das kann ich sagen. Ja? Das heißt, in diesem Sinne gibt es keine Tabus. Ja? Alles, was sich sagen lässt, kann man sagen. Es ist nichts verboten, ja? Es gibt eine gewisse Wahrheit. Es gibt eine gewisse Freiheit, es gibt eine gewisse Liberalität, die mir erlaubt, sozusagen alles Sagbare zu sagen. Nur es ist halt so, dass diese Freiheit hat ihre Grenze nicht in irgendwelchen, sagen wir, Repressionsmechanismen, sondern die hat ihre Grenze in der Sagbarkeit selbst. Weil diese Sagbarkeit ist nicht unendlich, ja, sondern das Sagbare, das was tatsächlich gesagt werden kann, jenseits eines jeden Verbots, ist an sich endlich und begrenzt. Das heißt, ich kann meine Freiheit als freidenkender, freisprechender Mensch vollständig realisieren, indem ich das Sagbare sage, aber ich kann über das Sagbare hinaus nicht gehen. Ja, und das ist eine ontologische Grenze. Und ist es eine ontologische Grenze, dann kann man sagen, dass diese ontologische Grenze auch alle anderen Grenzen mitkonstituiert. Genauso wie zum Beispiel, man kann sagen, freie Fahrt für freie Bürger. Es ist tatsächlich so, wenn ich Auto fahre, dann kann ich ja sicherlich frei reisen, in welche Richtung auch immer. Aber erstens kann ich nur reisen, wo der Autobahn gibt. Und zweitens kann ich nur reisen, wenn es nicht rot angezeigt wird und so weiter und so fort. Das heißt, freie Fahrt für freie Bürger bedeutet Einschreibung in ein Kommunikationsverhalten, Regelsystem, inklusive alle Institutionen, ökonomische, Polizei, Militär und so weiter, die die territoriale Integrität, Stabilität, Sicherheit dieses Kommunikationssystem gelehrt. Heißt, wir haben sozusagen eine Grenze, von der ich nicht einmal sagen kann, würde Lacan sagen, Heidegger so, nicht einmal sagen, ob sie eine ontologische ist, ja. Ob sie nicht eine Konvention ist, ob sie nicht ein totalitärer Traum ist und so weiter. Ich kann über diese Grenze im Grunde gar nicht sagen. Diese Grenze verbietet eben die Möglichkeit, über sich selbst zu sprechen, weil hätte sie diese Möglichkeit nicht verboten, wäre sie keine Grenze. Ja. Die Grenze ist die Grenze gerade deswegen, weil sie dem Sagbaren entgeht, sich entzieht. Und ich weiß, dass es diese Grenze ist, ja, aber ich kann diese Grenze nicht formulieren, ich kann das nicht in die Sprache hineinversetzen. Und das bedeutet, ich kann diese Sprache, diese Grenze auch nicht überwinden. Ja, weil wäre es möglich, sie zu formulieren, wäre es möglich, sie zu überwinden. Aber so ist es eben nicht möglich. Und das ist im Grunde das Horizont, das lässt Horizont aufgeklärt sein. Ja? Auch ich meine für heute eben, oder was wir jetzt als letzter Stand der philosophische Reflexion in der Tradition der Aufklärung fixieren können, ist eben dieser, sagen wir, späthegelianische oder posthegelianische, der postkonstruktivistische Einsicht in die Verstrickung unserer Subjektivität, unseres Denkens in die Regelsysteme. Und zwar die originäre Verstrickung, eine solche Verstrickung, die man nicht sozusagen ihrerseits situieren, temporal oder räumlich situieren. Ja, und deswegen auch nicht überschreiten. Dies von Anfang an klar. Das ist sicherlich eine Figur, die von der man lange also es ist eine schwierige Frage, inwieweit diese Struktur in welchem, also wie sie sich situieren lässt in Bezug auf das Denken von anderen. Es ist sehr unendlich schwierig, weil er spricht nicht über die Sprache auf der einen Seite. Er macht keine Analyse. Das Regelsystem innerhalb dessen er eigentlich spricht und seinen Diskurs entwickelt. Er ist sozusagen wie die ganze Tradition vor der strukturalistischen Wende nicht explizit in dieser Hinsicht. Auf der anderen Seite doch, er spricht über die Dialektik. Und wenn man über die Dialektik spricht, spricht man über die Sprache der Dialektik. Das heißt, man sozusagen positioniert sich von Anfang an in einem gewissen diskursiven Rahmen, das heißt in einem Diskurs, in dem man über sozusagen das Verhalten der Gegensätze, der Oppositionen nachdenkt. Ja, etwa, was ist die Dialektik in Rohform? Ja, Dialektik ist ein Denken, das versucht, wenn man in sozusagen die Oppositionen, das Feld der Oppositionen insgesamt im Auge zu behalten. Ja, nicht, dass man sagt, ich will, dass das Recht triumphiert, zum Beispiel, und das Verbrechen ausradiert wird. Sondern man denkt, das Ausradieren des Verbrechens ist im Grunde nichts anderes als auch eine verbrecherische Aktion, Weil wenn ich das Verbrechen ausradiere, bedeutet, dass ich sozusagen auf dem gleichen Feld beginne zu agieren, wie das Verbrechen sein muss. Das ist so wie Krieg gegen den Terror, ja, sondern Krieg gegen den Terror mit terroristischen Methoden führen. Das heißt, um mich positionieren, muss ich sozusagen diese Opposition zwischen Recht und Verbrechen dialektisch denken. Dialektisch denken bedeutet, niemals voraussetzen, dass ein Teil dieser Opposition restlos überwunden werden kann. Ja, man geht davon aus, dass diese Opposition irgendwie immer da ist. Das ist schon eine gewisse Vorform der strukturalistischen Wende. Ja? Der Strukturalismus ist nichts anderes als ein Denken auch in der Position. Also nun. Ja. Okay. Das heißt, von Anfang an bin ich gefangen in einem Netz der Opposition. Und ich kann mich nicht anders artikulieren als mittels dieser Opposition. Das bedeutet, ich kann diese Opposition nicht abschaffen und oppositionelle Charakter dieser Opposition auch nicht vollständig überwinden. Ja, das ist schon eine Grenze zunächst einmal. Sie ist schon irgendwie aus der Logik selbst angezeigt. Jetzt gut, jetzt würde Hegel sagen, indem ich in meinem Geiste alle Oppositionen denke, ja, das heißt, inkludiere diese Oppositionen in die Arbeit meiner Imagination oder meiner Reflexion, komme ich zu einem Zustand, in dem alle Oppositionen, die es gibt, sozusagen gedachte Opposition geworden sind. Ja, das heißt, der Geist als derjenige Geist, der alle Oppositionen gedacht hat oder imstande ist zu denken, hat dann keine Opposition mehr. Zum Beispiel auch die Opposition zwischen Geist und Nicht-Geist ist auch gedacht. Und so im Endeffekt hat der Geist keine Alternative. Also der Geist selbst hat keine Opposition mehr, ja, zu seiner eigenen Entfaltung. Und in dieser Situation wird der Geist absolut. Ja, absolut in dem Sinne, dass der Geist keine Opposition mehr hat, weil er alle Opposition, inklusive alle Opposition zu sich selbst immer schon gedacht hat. Nun, das ist sozusagen die positive Dialektik, ja, von Hegel. Aber Adorno sagt, spricht über die negative Dialektik. Und negative Dialektik ist eine solche, die die Opposition zwar denkt, aber nicht daran glaubt, dass man diese Oppositionen überwinden kann in einem Akt der Übermächtigung, ja, etwa diese Opposition. Und Inkludierung dieser Opposition in den Innenbereich des Geistes selbst. Ist das so, dann ist man sozusagen wie eine Fliege, ja, eine Fliege in einem großen Netzwerk, in dem man sozusagen in verschiedene Richtungen sich bewegen kann, aber man kann das ganze Netz sozusagen nicht erfassen. Da kann man sagen, dass adornitischer Umgang mit der Sprache, wenn ich sozusagen Dialektik ist, als sozusagen eine Vorform des Strukturalismus, also der Einsicht in den oppositionellen Charakter, der Sprache einschätzen, eine Vorform einer gewissen Wende zu und Hintergehbarkeit und Überwindbarkeit eine gewisse Textur. Eine Textur, die eben aus dieser Position besteht. Ja, man kann innerhalb dieser Position, aber sozusagen agieren, man kann Entscheidungen treffen, kann in eine Richtung gehen, in eine andere Richtung gehen. Man kann diese Oppositionen nicht überwinden, man kann interessanterweise sie auch nicht begünstigen. In diesem Sinne kann man fast sagen, dass Adorno, wenn man ihn so, so sehr radikal liest, ist er wieder überlegen, weil der Derrida glaubt nicht an die Überwindung der oppositionellen Struktur des Denkens, also dieses Netzes. Aber er hat sozusagen eine übermetaphysische Hoffnung auf das absolut andere, auf etwas, was nicht sozusagen die Gesamtheit, wie bei Hegel diese Figur darstellt, ja, sondern ein Ereignis oder eine Kraft oder etwas anderes, Unbenanntes, Unnennbares, ja, was sich auftut jenseits aller oppositionellen Strukturen, als etwas, was diese Oppositionen nicht überwindet. Ja, das Hegelianische Zug ist nicht da, aber irgendwie dekonstruiert, das heißt, letztendlich machtlos lässt, ja, sozusagen eine Hoffnung aufkommen lässt, die diese Oppositionen nicht so brennend, ja, nicht so extrem, nicht so dringend zu sagen.
Aber ist es dann nicht so, wenn man das so annimmt, quasi, dass man vielleicht Oppositionen nicht überwindet, aber man überwindet sie andererseits ja doch dadurch, nicht, dass man sie in einem absoluten Geist aufgibt, sondern indem man zum Beispiel alle Oppositionen gleichermaßen als ununterscheidbar konzipiert. Das heißt, indem man zum Beispiel sagt, wir können nicht sagen, die Sprache, in der wir uns immer artikulieren müssen, endlich oder unendlich ist. Das heißt sozusagen, man hat also doch so eine Art von endgültiger Antwort gefunden, die liegt aber eben genau da in der Unentscheidbarkeit. Das heißt, weil wir bewegen uns ständig in einem Feld, dessen Grenzen wir nicht kennen, das aber in jedem einzelnen Augenblick endlich ist.
Ja, das ist ganz klar. Dass man auf so eine Position sich stellen kann. Nun, die Sache ist die, dass man das strategisch machen kann. Man kann das strategisch machen. Man kann auch sagen, es ist unwahrscheinlich. Ja. Aber das Problem ist, dass wir, indem wir unsere Position artikulieren, sozusagen die Arbeit der Sprache, geht weiter und wir müssen an dieser Arbeit partizipieren. Wir stehen dann vor der taktischen Entscheidung. Von der Entscheidung nicht strategischer, sondern politisch-taktischer Art. Ja, das ist die Frage, in welche Richtung wir jeweils gehen. Und da beginnen andere Faktoren dabei zu spielen. Diesmal kann ich sagen, weil der Satz kommt vielleicht, erinnere ich mich auch in Bezug auf Platte. Das ist Diamanten-Sutra, ja, das habe ich oft schon zitiert, wo der Buddha sagt, dass er nur deswegen ständig behauptet, dass es keine Subjektivität gibt, weil es niemanden getroffen hat, der das aber denkt. Ja. Hätte er jemanden getroffen, hätte er gesagt, dass es Subjektivität gibt. Das heißt, die Frage ist, wie behaupte ich mich im faktischen, nicht im abstrakt genommenen, sondern im faktischen Feld der Sprache. Ja, wir haben sozusagen auf der einen Seite so etwas wie ein Feld der Sprache idealiter genommen. Ja? Das System der Unterscheidungen und System der Regeln, System der der Opposition und so weiter, die sozusagen so etwas wie ein riesiges Feld, ein neutrales Feld darstellen. Und da fragen wir uns, inwieweit dieses Feld, was für ein Verhältnis wir zu diesem Feld gewinnen können. Und ein Verhältnis ist, dass wir dieses Feld bearbeiten und erfassen, das gelernt werden. Und eine andere, dass wir sagen, dieses Feld ist sozusagen ist für uns, wie soll man sagen, unermesslich, ja, unermesslich nicht in dem Sinne, dass es unendlich ist, sondern in dem Sinne, dass wir nicht wissen, ob es endlich oder unendlich ist. Also sozusagen dieses Feld ist für uns dunkel, ja, gewissermaßen. Und bildet weniger ein Feld als eine Grenze oder Sphäre, sagen wir, in der wir uns bewegen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass wir jede Zeit sprachpolitisch uns bewegen in einer konkreten Situation, in der wir mit Diskursen konfrontiert werden, die sich in dieser Oppositionen artikulieren. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, dass Foucault und Derrida und Deleuze und so weiter und so fort, also die französische Philosophie, massiv die Dekonstruktion oder die freifließende Überwindung der ganzen Welt betreibt, gegen bestimmte Ordnungen, die letztendlich auch staatliche Ordnungen sind, Ordnungen der Kontrolle sind, Ordnungen der Verwaltung sind. Ich frage mich in einer bestimmten politischen Konstellation, ja, was hat das für einen Sinn und was hat das für eine politische Relevanz? Und ich stelle fest, dieser Diskurs begünstigt letztendlich zum Beispiel neoliberale ökonomische Politik. Also es entsteht ohne Zweifel das der Fall. Das heißt, ich kann mir nicht die Frage stellen, nur strategisch. Das heißt, mir die Frage stellen, inwieweit sich diese oder jene Autor in einem abstrakten Feld der Opposition artikuliert, sondern dieses Feld ist immer schon besetzt von bestimmten politischen Kräften, bestimmten Interessen, bestimmten Praktiken. Und meine Aufgabe ist letztendlich, mich meine eigene Position in diesem Feld zu finden. Und das ist eine Aufgabe, die hat eine praktische Dimension. Das heißt, die Philosophie und das Sprechen und so weiter, Rhetorik ist nicht ganz Wissenschaft und nicht ganz das und nicht ganz jenes, sondern es ist eine gewisse Praxis, in diesem Sinne eine gewisse Politik, wie ich auf einem besetzten Feld, politischen Feld, sprachlichen Feld, wie ich auf diesem Feld rhetorisch appelliere. Ja, das ist keine rein philosophische Frage.
Ja, so ist ja eine Beschreibung, die absolut der Beschreibung des Marktes und genauso der Beschreibung der Natur analog ist, weil es sozusagen wie ein Ökonom, man muss sozusagen seine eigene ökologische Nische schaffen, in einem immer schon besetzten, also von verschiedenen Lebensformen besetzten Feld.
Ja, ja.
Und man braucht konkurrieren um diese Nischen und um die vorhandenen Ressourcen und so weiter.
Ja, das kann man sagen. Aber sehen Sie, wir sprechen aber auch über die Avantgarde und das alles. Und wir haben hier auch mit der philosophischen Avantgarde zu tun, beispielsweise. Ja, Derrida oder Hegel. Und es ist halt so, dass die Avantgarde insgesamt, auch philosophische Avantgarde und so weiter, Philosophie als solche, sie zielt darauf, etwas zu finden, was keine Nische ist, zunächst einmal. Sondern etwas zu finden, was, sagen wir, allgemein ist. Um zum Beispiel sich zu etablieren in einem Bereich, das so universal ist, dass sozusagen über alle Unterscheidungen hinausgeht. Wenn wir ein Kunstbeispiel nehmen, dann zum Beispiel, ich war jetzt bei 5, glaube ich, also Schnellverfahren, waren 5 großen internationalen Veranstaltungen gesehen, über die Kunstsituation von heute. Beide 5 Veranstaltungen, die waren unterschiedlich in Europa, war Paris, Tel Aviv, Berlin, London und Venedig, die waren alle gewidmet der Problematik der Globalisierung, der Heterogenität, postkolonialen Diskurs und die Frage nach der kulturellen Differenz und Anerkennung der nicht-europäischen Kultur, Integration der nicht-europäischen postkolonialen Kultur in der Globalisierung, kulturellen Diskurs und so weiter. Wobei praktisch alle Autoren, ich glaube ohne Ausnahme, dafür plädiert haben, alle diese Formen der nicht-europäischen Kultur in die europäische Kultur, also in der globalen Weltübersicht zu integrieren. Diese Reise durch diese Diskussionen hat auf mich so zwiespältige Eindrücke gemacht, muss man nicht sagen. Weil ich frage mich zum Beispiel, wir haben über Kandinsky gesprochen, wir haben über Malevich gesprochen. Kandinsky spricht in seiner Kunst und in seinen Schriften. Er stellt das Problem, wie kann man jedes mögliche Bild analysieren und ob das möglich ist, in Termini von Farbe und Form. Und er schafft die Kunstwerke, die er schafft, um diese Sicht zu entwickeln und jede mögliche Konstellation zwischen Farbe und Linie zu analysieren. Jetzt kommen einer nach der anderen Repräsentanten von indischen, arabischen, lateinamerikanischen und sonstigen Kulturen, bringen ihre Werke mit, zeigen sie als Dias oder zeigen sie als Filme. Und siehe da, sie sind doch alle Konventionsformen und Farben. Sehen sie so wie Kandinsky-Bilder aus? Nein. Unterscheiden sie sich von der Analyse, die Kandinsky durchgeführt hat? Nein. So hat man eine zwiespältige Erfahrung, wenn man das alles sieht. Ja, auf der einen Seite sagt man, ja, das ist nicht die europäische Kultur, wenn man sie vergleicht mit einem gewissen existierenden Vorbild. Wenn man aber den analytischen Ansatz, den universalistischen Ansatz dieser bestimmten Positionen reaktiviert, dann ist einem sofort einsichtig, dass es hier keine Überschreitung dieser Position da angeboten wird, sondern eine spezifische Ausformung, die immer schon sozusagen reflektiert worden ist. So zum Beispiel, Derrida würde sagen, die Leute, was auch immer sie sagen, wissen nicht, was sie sagen. Und zwar, sie wissen nicht, was sie sagen, weil sie sich nicht anders artikulieren als in der Opposition, aber sie können nicht sagen, wie die Opposition sich voneinander unterscheidet. Und deswegen, in einem sehr, sehr tiefen Sinne, wissen sie nicht, wovon sie eigentlich sprechen. Das ist eine universalistische Aussage. Das ist eine Aussage, die tatsächlich alle Menschen betrifft, weil im derridianischen Sinne ist es tatsächlich so, dass alle, was sie auch immer sagen, nicht wissen, wovon sie sprechen. Auch diese Vortragenden wissen das auch nicht, ja? Weil sie argumentieren im Sinne der Unterscheidung in nicht-europäische und europäische Kultur, aber sie sind unfähig, diese Unterscheidung zu ziehen und tatsächlich zu zeigen, inwieweit diese Unterscheidung tatsächlich formuliert werden kann und wo diese Unterscheidung tatsächlich existiert. Ja? Weil alle Unterscheidungen, die sie einführen, sind absurd. Denn die sind alle, diese Arbeiten sind entweder flach oder im Raum, entweder, ja, entweder in der Zeit. Oder, und das ist alles schon längst analysiert. Das heißt, wo liegt eigentlich der Unterschied? Auf welcher Ebene? Das können Sie nicht formulieren. Also Sie wissen nicht, wovon Sie sprechen. Und diese Situation, Sie wissen nicht, wovon Sie sprechen, wurde auch wiederum analysiert. Und sie wurde von Derrida analysiert und viele andere analysiert. Und da haben wir ein interessantes Verhältnis zwischen, wir kommen immer wieder auf diesen Moment Massenkultur, Elitärkultur und so weiter. Ich glaube, was wir übersehen, oder viele übersehen auch systematischerweise viele, ist, dass die Elitärkultur ist viel universalistischer als Massenkultur. Die elitäre Kultur, wie sie sich, die elitäre Kultur, nicht die alte traditionelle elitäre Kultur, sondern die Kultur der Avantgarde, die will universalistisch sein. Und ihre exklusive Charakter besteht darin, dass sie noch individuell, noch universalistischer ist als alles andere. Sie ist universalistischer als Demokratie. Das ist der Punkt. Weil Demokratie ist eine Summe der Meinungen. Ja, so viele demokratische Meinungen. Aber alle diese demokratischen Meinungen sind nicht so universal wie die allgemeine Meinungsanalyse. Ja? Wie die allgemeine Analyse, wie jede mögliche Meinung überhaupt funktioniert und wie sie sich positioniert. Und das ist die Analyse, eben die Wittgenstein oder zum Beispiel Derrida oder andere oder schon Hegel vornehmen. Das heißt, ihre Analyse fasst alle diese Meinungen um und geht noch darüber hinaus. Dieses und noch darüber hinaus schafft die Illusion, als ob wir mit einem elitären Unterfangen zu tun haben. Eigentlich haben wir zu tun mit einem extrem universalistischen, extrem demokratischen, demokratischer als, noch demokratischer als jede existierende Demokratie, weil das erfasst nicht existierende Meinungen, so alle möglichen Meinungen. Das heißt, das ist sozusagen, es handelt sich um eine virtueller Raum, in dem die Demokratie erst überhaupt sich etablieren kann und de facto etablieren kann. Das heißt, es ist noch massenhafter, noch demokratischer, noch universalistischer, als das, was tatsächlich so zirkuliert, ja, nicht wahrgenommen wird. Und ich denke, dass wenn wir über die Nischen sprechen, über die elitäre Position sprechen, über spezifische Schule sprechen, wir müssen eine Unterscheidung treffen, ja, zwischen auf der einen Seite tatsächlich Pflege bestimmter Traditionen, Pflege bestimmter Vorurteile und Pflege bestimmter, ja, die auch unter Marktbedingungen möglich ist. Und darüber sprechen wir zunächst einmal nicht. Ja. Aber wir sprechen über radikal universalistische Projekte, die deswegen schwierig haben unter den Bedingungen der Massendemokratie und der Massenmedien, nicht weil sie zu begrenzt sind und zu spezifisch, sondern weil sie zu universal sind, weil sie noch universaler sind und einen noch radikaleren Anspruch anmelden als diese Strukturen selbst. Ja. Und ich glaube, wir müssen diese zwei Arten des das Elitismus sozusagen nicht vermischen. Ja, sie unterscheiden sich gewaltig voneinander.
Also natürlich würde ich jetzt auch wieder sagen,
es ist ein Markt zweiter Ordnung. Das ist schon richtig, ja. Aber es ist wiederum so, dass wenn ein Markt zweiter Ordnung entsteht, dann entsteht auch der Versuch, und die Konstruktion ist zum Beispiel ein solcher Versuch, alle diese universalistischen Ansprüche zu dekonstruieren und jetzt das Gemeinsame auch der zweiten Ordnung zu finden. Ja, nicht wahr? Eine gemeinsame der zweiten Ordnung. Also dort, wo zum Beispiel unterschiedliche konkurrierende Theorien des Geistes und des Bewusstseins entstehen, kommt der Nietzsche und kommt der Freud und versuchen über das Unbewusste zu sprechen. Das heißt, das, was tiefer liegt als diese Bewusstseinsformen, und tiefer den Menschen bestimmt als alle möglichen Meinungen darüber, was der Geist insgesamt ist. Ja. Das heißt, wo der Markt der zweiten Ordnung oder dritten Ordnung oder vierten Ordnung steht, dort entsteht auch der Versuch, auch da wiederum eine Einheit zu finden, die über diesen Markt hinausgeht. Wir haben mit einer Reaktion zu tun, die auf einer Linie zu tun, einer Tradition zu tun, der universalistischen Tradition zu tun, die sich ständig erneuert und die nicht ohne weiteres mit Worten wie elitär oder spezifischer Meinung, nicht und so weiter charakterisiert werden kann. Es handelt sich um einen gewissen Willen, um eine gewisse Fähigkeit, über diesen Meinungsmarkt hinauszugehen und eben zu einer Schicht oder einer Ebene zu finden, auf der man sozusagen diesen Meinungsmarkt transzendiert, in einer Form oder anderen.
Nur sozusagen, solange man nicht tatsächlich ein Telos annimmt, dieses Prozesses, das ja irgendwann an sein Ende kommen könnte, also solange es womöglich ein unendlicher Progress ist, fängt an, diese Entwicklung sozusagen des Markts der Meinung, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Ordnung, selber dem Fluss der Natur zum Beispiel oder dem Benamen Vital zum Beispiel zum Verwechseln ähnlich zu sehen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber das ist halt so. Ich würde das nicht bestreiten. Ich würde aber auch nicht das auch nicht naturalisieren als Lebensfürst oder Lambetan. Ich würde das nicht naturalisieren, weil ich würde nicht behaupten, dass das irgendwie notwendig ist oder dass man sozusagen getragen wird von einem solchen Fluss, sondern wenn man schon über die Ethik spricht, ja, wir haben die ganze Zeit über das Ethische gesprochen, dann ist es zum Beispiel so etwas wie eine ethische Entscheidung, die gleichzeitig eine politische ist oder was auch immer. Das heißt, wenn man mit Meinungsmarkt konfrontiert ist, was tut man da? Man kann entweder sich einer Meinung anschließen, man kann eine andere Meinung, eine neue Meinung erfinden, oder man kann versuchen, diese Meinungsmacht zu transzendieren und eine neue Ebene der Reflexion zu etablieren. Das sind die Verfahren, die eine gewisse Tradition haben. Man kann so oder so agieren. Und in diesem Sinne ist man in Bezug auf diese Möglichkeit oder verwandte Möglichkeit relativ frei. Man kann sich eine Tradition, man kann sich nicht die Tradition wählen. Ja. Also man bleibt in einer gewissen Struktur der Tradition, aber man hat diese Tradition zur Verfügung und man kann sich dieser Tradition anschließen. Ja. Man kann die Tradition anschließen, eine Suche nach der Überwindung des Marktes, des Meinungsmarktes oder des Kunstmarktes. In Richtung eben Freilegung bestimmter unpersönliche, außersubjektive Erfahrungsschichten oder ich weiß nicht, Sprachschichten, Formschichten.
Aber es scheint ja hier gerade darum zu gehen, dass genau das nicht funktioniert, also dass genau diese Entgrenzung und absolute Loslösung nicht funktioniert, weil wir auch sozusagen die Opposition von endlicher und unendlicher Sprache. Wir können zwar sozusagen all das denken und uns vorstellen, aber es bleibt immer sozusagen eine Strategie, die letztendlich wieder in die Sprache zurückgeholt werden muss, also verständlich gemacht werden muss. Mhm. Und sobald sozusagen wir überhaupt es denken können und uns diese Strategie vornehmen können, sind wir schon wieder so strategisch, so sehr in Vernunft, dass wir sozusagen letztendlich schon wieder verfallener sind und zurück im alten Spiel.
Gar keine Frage. Aber sehen Sie, Sie sehen das aus einer Perspektive, wie Sie argumentieren, Sie sehen das aus einer Perspektive der Unendlichkeit gleich. Ja. Sie übersehen die Tatsache, dass, sagen wir, aktive Lebenszeit, historische Lebenszeit, sagen wir 10, 15 Jahre, ja. Entweder man ist infantil oder man ist senil, ja. Oder man hat keine, ja, oder man hat keine gesellschaftliche Basis, was auch immer. Das heißt, maximal geht es sagen wir, 15, maximal 20 Jahre, ja, Periode, ja. Sonst nichts. Für diese Zeit kann man schon eine gewisse transzendierende Anspruch erheben und für ein paar Jahre durchhalten. Ja. Wir kennen auch Beispiele, ja, Husserl, Wittgenstein auch, ja, Duchamp mit seinem Urinoir, ja, und so weiter. Das sind alles diese Beispiele. Und wir haben ein bisschen durchgehalten, eine Weile, und da sind sie halt tot, ja. Es ist alles in die Sprache, in die Tradition zurückgekehrt, das ist ganz klar, aber es ist schon uns egal, ja. Ich meine, da müssen andere sich damit kümmern. Man kann nicht etwas erfinden für alle Zeiten und man kann nicht alles machen für alle Zeiten. Ja. Man kann nur etwas machen für eigene Zeit. Ja, das muss man ganz klar sehen. Man kann nur etwas machen, nur für die Zeit, wo man lebt und sehr aktiv ist. Ja. Also zwischen Studienzeit und Rentenzeit. Da gibt es die Zeit, wo man sich tatsächlich fragen soll, was soll ich mit dieser Zeit machen. Ja? Und da gibt es verschiedene Modelle. Ja? Man kann das machen und man kann jenes machen. Aber dann ist man entweder Redner oder Stier und dann müssen andere sich darüber Gedanken machen. Was soll ich da
viel darüber nachdenken? Worum besteht denn der Unterschied, ob man jetzt Husserl liest oder vor 50 Jahren Husserl gelesen hat? Oder? Ich meine, es gibt es einen Unterschied, wo soll der...
Nein, ich denke, dass die Optionen sind immer die gleichen. Also die Optionen, mit denen man konfrontiert ist, die haben in letzter, sagen wir, seit der neolithischen Zeit, ja, in letzter 300.000 Jahre oder 400.000 Jahre absolut nicht geändert. Ja. Die ganze menschliche Existenz ist dermaßen kurz, dass sie auch sehr träge ist, ja, und reproduktiv. Wir haben zur Verfügung sehr begrenzte Zahl der Optionen. Ja. Wir können sozusagen Karriere machen oder nicht. Wir können sozusagen einen virtuellen Anspruch anwenden, dieser Art, den ich beschrieben habe, oder nicht. Wir können das machen, nicht. Und das sind ungefähr 5, 6, also nicht mehr als 10 Varianten. Ja. Und das sind letzte, wie gesagt, 600.000 Jahre stabil.
Aber letztendlich gibt es doch gar keine Option. Also gerade das gerade sozusagen das Deprimierende so an so einer Adorno-Lektüre ist ja, dass er ihm zeigt, dass es keine Option gibt. Und doch sie in dem Buch und der Verdacht schreiben eigentlich dasselbe. Es gibt im Grunde genommen keine Option. Weil selbst wenn man sich noch sozusagen mit den größten Exzessen und mit allem, was ja möglich ist, sozusagen jeder Vernunft sozusagen versucht entgegenzutreten, auch der Sprache entgegenzutreten, schreibt man sich dann gleichzeitig immer schon wieder ein in irgendwelche Rankinglisten und so weiter. Insofern gibt es.
Nee, es ist klar, aber trotzdem eine Option besteht insofern, dass man ein interessantes Buch schreibt. Man kann auch ein uninteressantes Buch schreiben. Ja? Es gibt immer eine Option, ein interessantes Buch zu schreiben, wenn man schon schreibt. Und ein uninteressantes Buch. Ja? Also, interessantes Buch, geschichtlich gesehen, ist ein Buch, das versucht, die Ausweglosigkeit der Existenz zu fassen, in der Zeit, in der sie sich in einer spezifischen Form manifestiert. Ja, die menschliche Existenz ist immer ausweglos, aber diese Ausweglosigkeit manifestiert sich zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Formen. Okay. Also, interessante Bücher fassen die spezifische Form, in der sich Ausweglosigkeit der menschlichen Existenz zu an diesem bestimmten Platz und zu diesem bestimmten Zeit manifestieren. Deswegen sind sie interessant. Die Bücher, die das nicht machen, sind weniger interessant, bis gar nicht interessant. Und so, da ist es ja halt, ja, die Optionen sind immer da. Aber die sind interessant, aber sind nicht zum Beispiel ganz erfolgreich. Man kann zum Beispiel eher wollen ein sehr erfolgreiches Buch schreiben, aber nicht sehr interessant. Das habe ich habe heute vor der bei Frühstück Interview mit einem Schriftsteller, deutschen Schriftsteller, ich kenne den Namen nicht, gesehen, und der ist so ein sehr erfolgreichster Schriftsteller jetzt in deutscher Sprache anscheinend. Ja. Ich habe den Namen sogar nicht geguckt. Weil alles, was er je geschrieben hat, wurde verfilmt. Und zwar lange Seriale wurden gemacht, auch in deutschen Fernsehen, aus Filmen gemacht und so. Und die Bücher verkaufen sich auch so gut. Und er hat ein bisschen über seine Romane gesprochen und erzählt. Die haben alle von großen Gefühlen, von richtiger Leidenschaft. Und da passieren merkwürdigste Dinge. Also da bringen die Leute sich um und andere auch, ja, und so. Ja. Also die Bücher sind auf eine eklatante Weise offensichtlich uninteressant. Ja. Aber sehr erfolgreich. Weil er zum Beispiel davon ausgeht, dass es gibt so eine Konstante im menschlichen Leben, dass die Menschen oder eine gewisse Masse der Menschen, eine große Gruppe der Menschen, die wollen große Gefühle erleben. Ja. Die haben das halt Sehnsucht. Und es gibt sozusagen ein Prozent der Bevölkerung, der interessiert sich für große Gefühle. Ja. Und es wird immer so sein. Ja. Ich denke, es wird immer so sein, noch in 100.000 Jahren, wenn die Menschheit überlebt, wird sozusagen, sagen wir, 40% der Leserschaft wird sich für große Gefühle interessieren, 0,1% für interessante Gedanken und so weiter. Ja. Aber es ist relativ stabil. Und Optionen sind relativ stabil. Ich glaube nicht, dass es so viel ändert.
So, ja. Aber zwei Fragen. Einmal, bei Husserl ist es ja dann so, zum Beispiel, dass er sagt, eben zum Beispiel die Wissenschaft, also überhaupt solche universalen Projekte, müssen ausgerichtet sein auf einen Telos, auch wenn dieser Telos unendlich ist. Und dadurch unterscheidet sich sozusagen das Leben in der Wissenschaft vom Leben in der Natur. Weil sozusagen, da gibt es schon die Anwesenheit der Idee des unendlichen Telos im endlichen Leben. Ja? Und wenn man das andererseits aber so naturgeschichtlich betrachtet, dann verliert sich irgendwie dieser Unterschied.
Oh ja. Aber wir müssen ganz genau, wir müssen eine diagnostische Fähigkeit haben. Ja. Wir leben, er hat gelebt in der neuen Griechenland, der griechischen Zeit. Wir leben im Rom. Also, uns sollen nicht die Leute interessieren, die in der griechischen Antike gelebt haben. Uns soll das Verhältnis zu ihnen interessieren in der Analogie zu römischen. Und es ist ganz klar, dass alles, was in Griechenland mit der Physik war, das war in Rom Therapie. Stoizismus und so, all diese Geschichten. Es ging nicht darum, was man mit der physischen Welt und so weiter, sondern wie man lebt und wie man überlebt, entsprechend bestimmten philosophischen Grundsätzen. Ja, alles wurde konzentriert, weil sozusagen die Institutionen, wie wir auch jetzt, die tragenden Institutionen, Milieus und so weiter, sind zusammengebrochen und existieren nicht weiter. Die Menschen sind vereinsamt. Teleologische Perspektive ist verloren gegangen. Und so muss man schauen, wie man diesen Gedanke gut verwendet. Ja. Ein gutes Beispiel ist der Umgang mit dem Sex. Ja. Das nehme ich auch als Beispiel, weil ich auch Leser bin von verschiedenen Zeitschriften. Wie Elle und Vogue, ja, und so, Madame, die lese ich immer bei ersten Besuchen und man wartet lange Zeit und so, hat man einen Bund, Und es ist interessant, dass die ganze, und es ist eine typische Entwicklung nach einer Revolution, nach sexueller Revolution, das alles wird nur therapeutisch gesehen, ja. Also so viel Sex oder so viel Küssen und so weiter pro Woche oder pro Monat ist gut für die Gesundheit, so viel ist es schlecht für die Gesundheit, dass man so untergestellt werden und so weiter. Und genauso ist Philosophie und genauso Kunst und so weiter. Man muss alles uminterpretieren in unserer Zeit im Sinne, nicht unbedingt Therapie, so im Sinne von L, aber doch weitgehend im Sinne der Selbstgestalt. Ja, das heißt, wir sind weitgehend reduziert auf kurze Zeit unseres Überlebens. Ja? Und die Frage ist, wie wir dieses Überleben gestalten. Ja, und da gibt es ja philosophische, künstlerische und sonstige Vorbilder. Und ich denke, je radikaler wir diese Individualisierung vornehmen, desto zeitgemäßer ist die Reflexion. Ja, weil tatsächlich diese metaphysische, teleologische Grundierung bestimmter Praktiken, auch philosophischen Praktiken und so weiter, die ist nicht in der Luft, ja, die ist nicht irgendwie nicht da. Also zumindest ich spüre das nicht, ja, als tatsächlich vorhanden. Tragende Kraft. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass jeder Einzelne sich die Frage stellt, welche Strategien er verwenden kann, um das Überleben, also gut überleben zu können in der Gesellschaft. Und die Philosophie und so weiter. Und die radikalen universalistischen Projekte gerade, ja, bieten ein bestimmtes Modell dafür. Und wie gesagt, auf der Ebene denke ich nicht, dass sich sehr viel geändert hat. Ich glaube auch nicht, dass Husserl gewissermaßen nötig hat, diese ganze Teleologie, um so zu leben, wie er gelebt hat. Es ist genauso, wie ich in Bezug auf Adorno argumentiert habe. Man kann moralisch sein und man ist moralisch, ja, unausweichlich, auch ohne jede Grundierung, ohne jede Fundierung und ohne jede Theologie und ohne jede Theologie. Dass das alles entfällt oder entfallen kann und so weiter, in einer tieferen Dimension, ändert praktisch nichts, interessanterweise. Ja. Man kann auch dann versuchen, gesellschaftliche Zusammenhänge zu transzendieren, in Frage zu stellen, nach universalistischen Grundlagen zu suchen und so weiter, wenn man an die Teleologie nicht mehr glaubt. Immer noch und vielleicht erst recht ist es Versuch möglich, sinnvoll, ja, auch machbar. Für die Zahlen der eigenen Praxis und als Prinzip der eigenen Praxis. Wie diese Praxis sich einbaut, eingebracht wird und so weiter in die große Zeit, das können wir auch nicht kontrollieren. Können wir das kontrollieren?
Das wäre noch meine letzte Frage. Ob es also, es gibt hier eine große Zeit, also ob es so etwas gibt, doch so etwas gibt, wie zum Beispiel eine männliche Geschichte, die möglicherweise dann doch ein Ende hat vielleicht. Also zum Beispiel, dass abgesehen von dieser ständigen Entwicklung von, also auch evolutionär zu beschreibenden Entwicklung der verschiedenen Universalismen, ob nicht aus den Universalismen so etwas erfolgt ist, wie zum Beispiel eine Entwicklung der Wissenschaft, die zum Beispiel solche Möglichkeiten erschlossen hat, die Atombombe, das heißt die Möglichkeit, sich selbst zu beenden.
Ja, ja. Das hat Kojève zu Recht geschrieben, ja? Dass letztendlich die Wissenschaften, Philosophie und so weiter, verändern nicht die Menschen, aber sie verändern die Umwelt. Also er sagt, die verändern die Menschen oder wirken auf die Menschen aus, indirekt, durch die Veränderung der Umwelt. Weil die materialisieren sich in Form von Flugzeugen und diesen ganzen Geschichten. Das ist ganz klar. So wird die Umwelt modifiziert. Die Frage ist sicherlich, inwieweit, und das ist die diagnostische Frage, ja, kann man sagen, dass diese Veränderung so weit gegangen ist, dass die menschliche, dass die Grundoptionen der menschlichen Existenz in Frage gestellt werden. Ja. Das ist eine diagnostische Frage. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Militärunterricht, ja, in der Akademie, Militärakademien bis, glaube ich, bis noch so 50er Jahre hat man die Schlachten von Caesar studiert als eine gewisse Vorgabe für die operationelle, für die Entscheidungen des Feldherrn auf dem Feld. Ja. Ab irgendwo Ende 60er Jahre, ich glaube, Verfallszeit der Militär Männers ist anderthalb Jahre oder so ungefähr, ja? Und von Caesar hört man nicht mehr. Das heißt, man kann sagen, die Grundbedingungen der Kriegsführung haben sich nach einigen tausend Jahren plötzlich verändert. Ja? Kann man sagen, dass die Bedingungen der menschlichen Existenz auf der Ebene, auf der wir dieses momentan diskutieren, haben sich verändert. Also meine diagnostische Vermutung bleibt nein. Aber es ist, wie gesagt, nur eine diagnostische Vermutung. Also persönlich habe ich nicht das Gefühl. Also wenn ich mich beobachte und andere Menschen beobachte, habe ich nicht das Gefühl, dass die grundsätzliche Veränderung der Option des Feldes, ja, auch wenn die menschliche Existenz auf dieser Ebene, auf der wir jetzt diskutieren, sich verändert hat. Und ich enthalte mit der, also im Sinne von Kaschew, der Antwort auf die Frage, ob es veränderbar ist oder nicht. Ja. Oder ob sozusagen Akkumulation der Veränderungen irgendwann dazu führt, dass man sagen kann, die hat sich tatsächlich verändert. Ja. Aber bis jetzt hat man nicht das Gefühl, dass diese Veränderung eingetreten ist.
Aber das ist natürlich genau die Philosophie, der ausländische Philosophie sozusagen eine unendliche Einsicht. Oder vielleicht auch die unendliche Einsicht, die Unterscheidbarkeit des Unendlichen oder so.
Ja, aber die Frage ist nicht nur unendliche, die Frage ist, ist die Unterscheidbarkeit zwischen Endlichen und Unendlichen? Hat sie sich geändert oder nicht?
Nein, ja. Nicht.
Ich glaube nicht, ja. Und dass sie sich nicht geändert hat, die Unterscheidung selbst hat sich nicht geändert. Und da die Unterscheidung selbst sich nicht geändert hat, hat man nicht das Gefühl, dass die Grundfiguren und Grundoptionen.
Aber das ist genau die Idee.
Ja. Frohe Weihnachten.